SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Dieser Augenblick hat Geschichte geschrieben. Der Moment, als Martin Luther sich auf dem Wormser Reichstag standhaft weigerte, seine Thesen zu widerrufen. Die Folge, er wurde geächtet und musste fliehen. Damit nahm die Reformation so richtig Fahrt auf. Im April jährt sich dieses Ereignis zum 500. Mal. Die Vorbereitungen zum Jubiläum laufen auf Hochtouren. Wolfgang Seligmann fasst zusammen, was geplant ist.
Vor 4 Jahren, 2017, da feierte man hierzulande Luther schon einmal ganz groß. Die Veröffentlichung seiner 95 Thesen jährte sich zum 500. Mal. Jetzt ein neues Lutherjahr. Fabian Vogt von der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau erklärt den Unterschied so.
Ich glaube, 2017, das war mehr so ein bisschen die spirituelle Geburtsstunde der Reformation. 2021, das ist eher so ein bisschen die gesellschaftspolitische Geburtsstunde. Wenn einer sagt, hier stehe ich kann nicht anders, dann geht es eben dann doch getrennte Wege.
Die gesellschaftliche Bedeutung, auch in der Stadt Worms sieht man das so. Der Wormser Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek ist mit der Organisation des Lutherjahrs betraut.
Ich sage ja nicht, dass in Worms Weltgeschichte geschrieben wurde, aber die Auswirkungen auf die westliche Welt, überhaupt auf die Welt, die waren ganz beachtlich.
Und Worms putzt sich dafür heraus. Das Lutherdenkmal wurde restauriert. Die berühmten Nibelungenfestspiele stehen in diesem Jahr unter der Überschrift Luther. Weiterer Höhepunkt, eine große Ausstellung im extra sanierten Wormser Andreasstift, Bürgermeister Kosubek.
Dargestellt wird der Reichstag, die Hauptakteure, Karl der V., Luther, die Kurfürsten Friedrich der Weise und die Wirkungen auf die weitere Weltgeschichte.
Der Ausstellungsstart wurde bewusst wegen Corona auf Juni verschoben. Absolut pünktlich dagegen, nämlich am 17. April, soll der Einzug Luthers in Worms nachgestellt werden. Fabian Vogt.
Am Freitagabend wird Luther tatsächlich auf einem historischen Fuhrwerk in die Stadt reinkommen und dort wird er von Menschen empfangen. Also wir wollen ein bisschen was von dieser wilden Stimmung gerne erfahrbar machen.
Weiterer Höhepunkt, ein Multimedia-Spektakel auf dem Wormser Marktplatz mit dem Titel Der Luther-Moment.
Da machen Leute mit wie Rufus Beck und Isaac Dentler. Es ist eine Mischung aus Installation, Live-Musik, Live-Schauspiel. Und wir tauchen ein in diese große Nacht vor 500 Jahren, als Luther sich entscheiden musste, wie werde ich morgen vor diesem Reichstag auftreten und was werde ich sagen.
Wenn all das wegen Corona so nicht möglich sein wird, wird man Alternativen suchen müssen, so Fabian Vogt von der EKHN. Gefeiert wird 500 Jahre Luther in Worms aber auf jeden Fall.
Eine Wiese im Bad Dürkheimer Industriegebiet. Nicht unbedingt der Ort, an dem man stranden möchte, schon gar nicht ohne Einkünfte. Doch die beiden Zirkusfamilien Baruck und Kaiser konnten es sich nicht aussuchen. Im vergangenen Januar haben sie dort ihr Winterquartier aufgeschlagen, um im März dann auf große Tournee zu gehen. Wegen Corona wurde nichts draus. Bis heute sind sie von der Wiese nicht runtergekommen. Vanessa Siemers hat die Zirkusleute besucht.
Schon von Weitem sieht man die rot-weißen Dächer der Zirkuszelte. Durch den Regen in der letzten Zeit steht ein Teil des Geländes unter Wasser. Dadurch ist die Wiese an vielen Stellen schlammig und man muss aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Für Zirkusdirektor Jonny Baruck und seine Familie eine Situation, die sie an die Grenze ihrer Belastbarkeit bringt.
Wir kämpfen ums Überleben.
Ein ganzes Jahr Stillstand und keine einzige Vorstellung. So hart hat es den Zirkus bisher noch nie getroffen. Nicht nur ihre 40 Tiere, darunter Zebras, Kamele und Ziegen, müssen täglich versorgt werden. Auch die Familie selbst muss von irgendetwas leben. Durch den aktuellen Lockdown spitzt sich die Lage weiter zu.
Ja, jetzt wird es immer schlimmer. Es wird extrem. Wir dachten, wir können wenigstens den Weihnachtszirkus. Und der ist jetzt auch durch das Lockdown flach gefallen. Das war unsere letzte Hoffnung. Und jetzt muss jetzt irgendwann mal was geschehen, sonst halten wir nicht mehr länger durch.
Dass sie überhaupt so lange durchgehalten haben, haben sie auch den vielen Menschen zu verdanken, die immer wieder Spenden vorbeibringen. So wie Regina Menger-Krug.
Am besten ist Geld, aber was wir auch machen, wir bringen Heu und Stroh vorbei. Das wird auch immer gebraucht für die Kamele und die Pferde und die Ponys.
Alle 4 Wochen bringt die Bad Dürkheimerin zusammen mit ihrer Mutter kleine Spenden vorbei. Für sie ist es selbstverständlich, dass man hilft.
Ich denke, das ist doch eine ganz normale menschliche Regung, oder? Dann muss man ja auch nicht viel drüber reden, sondern man fährt hierher und bringt Heu und Stroh oder ein bisschen Geld zur Wendung und fertig. Aber da muss man ja nicht groß Tamtam machen.
Auch Frank Meyer schaut regelmäßig vorbei. Der Geschäftsführer hat sogar sein Grundstück zur Verfügung gestellt, auf dem nun einige der Zirkusponys stehen und von ihm und seinen Mitarbeitern versorgt werden.
Meine Mitarbeiter füttern es regelmäßig, also die Tiere, die Pferde. Und das, obwohl ich eigentlich eine Pferdeallergie habe, so haben wir uns dazu überwunden, die Tiere bei uns stehen zu lassen.
Auch dank dieser vielen Helfer ist die Zirkusfamilie froh, mit ihren Tieren in Bad Dürkheim gelandet zu sein.
Gerade hier in Bad Dürkheim ist unsere zweite Heimat geworden. Die haben uns hier so gut aufgenommen. Wir fühlen uns hier so verbunden bei den Leuten. Und wir wollen dann auch gerne im Frühjahr, oder ich denke mal, weiß nicht, wann das hier vorbei ist, wenn es ein bisschen gelockert wird, unser Zelt hier aufbauen und eine Sondervorstellung geben für die Leute, die uns alle unterstützt haben.
Und bis die beiden Zirkusfamilien wieder auf Tournee gehen können, freuen sie sich über jede Spende. Außerdem bieten sie auch individuelle Tierführungen an. Den Kontakt finden Sie im Internet unter Zirkus Baruk. Mehr Bildung, mehr Gerechtigkeit, mehr Toleranz. Norwegen hat einen beneidenswerten Ruf. Weniger bekannt ist, dass Kirche und Staat dort seit ein paar Jahren komplett getrennte Wege gehen. Und damit nicht genug. Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind in Norwegen gewerkschaftlich organisiert und können auch streiken, was bei uns undenkbar wäre. Und von diesem Recht machen sie gerade Gebrauch, wie Carsten Schmiester berichtet.
Bis vor kurzem war die norwegische Kirchenwelt noch in Ordnung. Es gab die lutherische Staatskirche. Geistliche waren Beamte mit Dienstwohnungen. Alles gut. Vor 4 Jahren wurden dann aber Kirche und Staat getrennt. Und seither läuft alles Finanzielle über einen Kirchenrat. Es sind zwar immer noch meist öffentliche Mittel, aber dieser Rat hat jetzt die Hand am Geldhahn und er will den zumindest ein Stück weit zudrehen. Da geht es um Dienstwohnungen, ehemalige Dienstwohnungen, Pfarrhäuser, die abgeschafft worden sind. Seither müssen sich Priesterinnen und Priester selbst ums Dach über den Kopf kümmern und bekommen einen ordentlichen Zuschuss. Noch bekommen sie den, denn er soll ab September für neue Mitarbeiter wegfallen. Weshalb rund 60 Kirchenmitarbeiter, darunter etwa 30 Priesterinnen und Priester, seit einem Monat streiken. Heinke Förtsch aus Oslo ist stellvertretende Leiterin der Priestergewerkschaft Theologinnen. Ich streike, weil ich bald in Pension gehe und mir wirklich Sorgen mache. Wer nämlich nach dem 1. September 2021 angestellt wird, riskiert 50 bis 60.000 Kronen weniger zu verdienen. Ich finde das völlig unhaltbar. 50 bis 60.000 Kronen, das wären umgerechnet knapp 5 bis 6.000 Euro pro Jahr weniger. Etwa 10% des Mindestlohns für norwegische Geistliche, von denen es laut Förtsch immer weniger gibt. Die Priestergewerkschaft klagt über Nachwuchssorgen, vor allem in entlegeneren Gemeinden. Dann noch weniger Geld, trotz des langen 6-jährigen Studiums. Da müsse man sich schon ernste Sorgen machen, so die Gewerkschaft, die nach Angaben der kirchlichen Arbeitgeberseite KA mit ihrem Vorwurf allerdings völlig daneben liegt. Der Haupttarifvertrag werde gar nicht angefasst, heißt es. Es gehe doch nur um Zusatzleistungen und zwar in einer Vereinbarung, die von den Gewerkschaften unterzeichnet worden sei und die nun einmal in diesem Herbst auslaufe. Das stimmt, aber Einkommenskürzungen drohen trotzdem. Und deshalb wird Heinke Förtsch wahrscheinlich auch nach einer gesetzlich vorgeschriebenen Mediation an diesem Wochenende vor ihrer Kirche in leuchtend gelber Gewerkschaftsweste weiter streiken.
Sie hat fast 2,5 Millionen Mitglieder, ist die zweitgrößte evangelische Gliedkirche in Deutschland. Ein wahres Schwergewicht ist die Rheinische Landeskirche, die in Rheinland-Pfalz und 3 weiteren Bundesländern zu Hause ist. Kein Wunder also, dass die Wahl ihres Oberhauptes bundesweit Beachtung findet. Nächsten Mittwoch ist es soweit. Da wählt die Synode, das Kirchenparlament, die oder den sogenannten Präses. Das entspricht einem Landesbischof oder Bischöfin. Wer für das Amt kandidiert, weiß Christina Maria Polkert.
2 Männer und 1 Frau stehen zur Wahl.
Tja, die Frauen und das Amt. Also
Almut van Niekerk weiß, dass die Frauenfrage gerade in ihrer rheinischen Kirche eine heikle ist. Sollte doch vor 8 Jahren ziemlich sicher eine Präses gewählt werden. In ihrer Bewerbung setzt van Niekerk deshalb nicht auf den Frauenfaktor, sondern auf ihre Qualifikation. Die 53-Jährige ist Superintendentin im Kirchenkreis an Sieg und Rhein und die Gemeinden dort sind auf Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen verteilt. Sie hat also Erfahrung mit den länderübergreifenden Strukturen, den großen Unterschieden zwischen städtischen und ländlichen Gemeinden, die ihre Kirche so sehr prägen. Und sie weiß, dass allen der Nachwuchs fehlt.
Mein Thema.
Kontakte zu Jugendlichen müssen für die Kirchenfrau an vielen Stellen geknüpft werden. Dafür will sie weg von Komm-Strukturen und hingehen zu den Leuten. Da ist Thorsten Latzel ganz bei ihr. Auch für den Akademiedirektor aus Frankfurt ist die Generation zwischen 20 und 40 die, die er unbedingt erreichen will. digital oder analog. Klar ist, die Kirche muss zu den Menschen kommen, denn die Jüngeren kommen nicht mehr zu ihr.
Für uns als Christen ist ja die Feindesliebe etwas ganz Prägendes. Also die Begegnungsmöglichkeit mit Menschen, die auch völlig anderes denken und glauben als ich selber.
Zu denen zählt auch der evangelikale Bruder des Kandidaten, der Bremer Pastor Olaf Latzel. Thorsten Latzel hat 7 Jahre das Projektbüro Reformprozess bei der EKD geleitet und 2017 die Evangelische Akademie Frankfurt, die er jetzt leitet, komplett umstrukturiert. Auch Rainer Knieling, den dritten Kandidaten, treibt die Frage nach der Zukunft der Kirche um.
Meine Vision für die evangelische Kirche im Rheinland ist, die Kirche als eine wesentlich gesellschaftlich relevante Kraftquelle, bei der Menschen auftanken können für das, was zu tun ist.
Der 57-Jährige leitet das Gemeindekolleg der lutherischen Kirchen in Deutschland in der Nähe von Erfurt. Außerdem lehrt er praktische Theologie an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal. Dort war er auch 16 Jahre lang an der Evangelistenschule Johanneum tätig. Erstmal zuhören ist sein Ansatz und
dass wir erst darauf achten, wofür wir Lust haben und Kraft und Energie uns einzusetzen und dann die Sparfragen zu klären.
Für die Ostkirchen gab es am Mittwoch viel zu feiern. Am Dreikönigstag haben sie auch das Epiphania-Fest und damit die Taufe Christi gefeiert. Am Sitz des Patriarchen in Istanbul war das bisher immer ein großes Spektakel. Das fiel dieses Jahr zwar kleiner aus, doch im Gottesdienst merkte man davon wenig. Allerdings brauchte man gute Abwehrkräfte, wie Christian Buttgereit beobachtet hat.
Die ganze Atmosphäre im griechisch-orthodoxen Patriarchat unterscheidet sich nicht von der in anderen Jahren. Es wird auch gesungen, und zwar ohne Maske. Wer Angst vor Aerosolen hat, bleibt lieber draußen. Für die 39-jährige Gabriela wäre das aber nicht in Frage gekommen.
Vor einer Infektion oder davor krank zu werden, habe ich keine Angst. Denn ich weiß, dass Jesus Christus uns schützt. Denn ich bete zu ihm und ich gebe mich ihm hin, mit Leib und Seele. Ich werde an ihn denken, wenn ich ins Wasser springe.
Damit meint Gabriela den Höhepunkt des Epiphania-Festes. Nach einer kurzen Prozession unter Leitung von Patriarch Bartholomäus I. erreichen Priester und Gläubige das Ufer des Goldenen Horns. Gleichzeitig begeben sie sich an eine Schnittstelle von Glauben und Aberglaube. Einem alten Brauchtum zufolge wird ein Kreuz ins Wasser des Meeresarms im europäischen Teil Istanbuls geworfen. Wer hinterher springt und es rausholt, dem widerfährt in diesem Jahr nur Gutes. Gabriela hat deshalb ihren Badeanzug dabei.
Es wäre mir eine große Ehre, das Heilige Kreuz aus dem Wasser zu holen. Ich habe früher auch schon mitgemacht, vergangenes Jahr hier am Patriarchat. Es war bitterkalt.
An diesem 6. Januar misst das Goldene Horn 12 Grad. 2 Männer in Badehose sind sprungbereit auf einem Steg. Gabriela ist nicht zu sehen, als der 80-jährige Patriarch das Kreuz ins Wasser wirft. Da es sich um ein schwimmfähiges Kreuz handelt, bleibt den beiden Kontrahenten das Tauchen erspart. Angefeuert von den Anwesenden und übertragen vom türkischen Fernsehen, bekommt der 44-jährige Vasili das Kreuz als erster zu fassen.
Ich bin glücklich und stolz, dass ich gewonnen habe und das in einer so schwierigen Phase, die wir gerade durchleben. Schade nur, dass wegen Corona niemand aus dem Ausland teilnehmen konnte und wir nur zu zweit waren.
So der strahlende, aber leicht fröstelnde Sieger. Doch was ist mit Gabriela? Sie wollte nicht mit den Männern vom Steg springen, erzählt sie, sondern aus kürzerer Entfernung vom Ufer aus.
Man hat mir gesagt, das wäre ungerecht gegenüber den anderen Teilnehmern. Ich finde, anders wäre es mir gegenüber ungerecht, denn die Männer schwimmen 3-mal so schnell wie ich. Schauen Sie doch mal, wie groß die sind.
Nun ärgert sich Gabriela, dass sie nicht trotzdem einfach reingesprungen ist. Nur zu gerne wäre sie die erste Frau gewesen, die hier das Kreuz aus dem Wasser holt.
Ich werde nächstes Jahr wieder antreten, aber die Männer sind leider stärker. Das macht mich traurig.
Antisemitismus ist nie verschwunden, aber jetzt ist eine gewisse Hemmschwelle nicht mehr existent. So die Worte eines jüdischen Studenten aus Freiburg, nachdem ihm seine Kippa vom Kopf gerissen und er beschimpft wurde. Eine von 182 antisemitischen Straftaten, die 2019 in Baden-Württemberg registriert wurden. Diese Zahl macht deutlich, wie wichtig Prävention ist. Baden-Württemberg will da Vorbild sein und hat vor kurzem die bundesweit ersten beiden Polizeirabbiner berufen. Katharina Seeburger stellt sie vor.
Seit einer Woche sind der Lörracher Mosche Flohmannmann für Baden und der Ulmer Schnör Trebnick für Württemberg Polizeirabbiner und als Seelsorger und Ansprechpartner für Polizistinnen und Polizisten tätig. Und bald auch als Lehrer für heutiges jüdisches Leben in Deutschland an der Polizeihochschule in Baden-Württemberg. Schnör Trebnick.
Wir haben eine Vielfalt von Aufgaben eigentlich vor. Wir müssen selber sehen, wie das Ganze wird entwickeln, von Seelsorgen und Polizeiausbildung bis zum interreligiösen und interkulturellen Gespräch, mehr Zusammenarbeit kennenlernen, einen sehr, sehr breiten und Vielfalt von Angeboten.
Dem badischen Polizeirabbiner Mosche Flohmannmann war ein enger und guter Kontakt mit der Polizei schon immer sehr wichtig. In seiner Lörracher Gemeinde ist er Beauftragter für Sicherheit und hat dort bereits für Polizisten Führungen durch die Synagoge organisiert. Als badischer Polizeirabbiner hofft er, weiter Vorurteile abzubauen.
Wenn man sieht einen Rabbiner, wenn man sieht einen Juden und er spricht von seiner Religion und er erzählt und zeigt eine aktive jüdische Gemeinde mit einem jüdischen Leben inside, dann man bekommt ganz andere Gefühl, persönliche Gefühl auch für diese Religion.
Dass es auch unter Polizisten Vorurteile, rechtsextreme Einstellungen und Antisemitismus gibt, hat sich in den vergangenen Monaten mehrfach gezeigt, als rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei aufgedeckt wurden, auch in Baden-Württemberg. Entstanden sind die Stellen der Polizeirabbiner durch eine Empfehlung des Antisemitismusbeauftragten des Landes, Michael Blume. Er wünscht sich, dass durch die Polizeirabbiner auch Antisemitismus in der Polizei bekämpft wird.
Wie alle anderen Menschen in Deutschland auch, haben selbstverständlich auch Polizeibeamte Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit aus der Kultur aufgenommen. Und deswegen ist es gut, dass sie durch Polizeirabbiner jüdisches Leben kennenlernen können, dass es ein Teil ihrer Welt ist, dass sie auch sehen, dass die jüdischen Gemeinden unsere Polizei unterstützen.
Wie genau der Unterricht zu jüdischem Leben an der Polizeihochschule Baden-Württemberg aussehen soll, wird gerade noch geplant. Losgehen soll es im März. Der Vizepräsident der Polizeihochschule, Josef Feser, freut sich, das Lehrangebot durch die Polizeirabbiner erweitern zu können. Denn Wissen über jüdisches Leben ist für ihn auch wichtig, um als Polizist jüdisches Leben schützen zu können.
Wir haben ja als Polizei zum Beispiel auch gerade im Zusammenhang mit Halle ja sehr viele Schutzmaßnahmen durchführen müssen. Von dem her ist es auch wichtig, dass man nicht nur vor einer Synagoge steht, sondern auch weiß, was in einer Synagoge, was das jüdische Leben ausmacht.
Der Polizeirabbiner Mosche Flohmannmann hofft mit seiner Arbeit, den Polizistinnen und Polizisten mehr als bloß Wissen über jüdisches Leben zu vermitteln.
Sie werden auch fühlen, dass jüdische Menschen in Deutschland sind unsere Mitbürger, dass wir sind zusammen, dass wir sind ein Volk. Und ich hoffe, dass durch dieses Gefühl, dass wir im Frieden miteinander leben werden.
Die meisten Eltern wollen ihren Kindern nicht nur Dinge hinterlassen, sondern auch ihre Gedanken und Werte. Das gilt ganz besonders, wenn die Mutter oder der Vater unheilbar krank ist und sich aufs eigene Sterben vorbereiten muss. Manche machen da Sprachaufnahmen, die den Kindern später helfen sollen, sich an sie zu erinnern. Ein professionelles Angebot dazu hat Medizinjournalistin Judith Grümmer auf Spendenbasis entwickelt. Sie besucht betroffene Eltern im Krankenhaus oder zu Hause, nimmt ihre gesamte Geschichte auf und erstellt daraus Hörbücher für die Kinder. Michael Lang hat mit ihr gesprochen.
Judith Grümmer produziert die mehrstündigen Familienhörbücher für schwersterkrankte Eltern mit kleinen Kindern erst seit einigen Jahren. Die Idee dafür hatte die Mutter von drei erwachsenen Söhnen aber schon vor Jahrzehnten.
Ich habe selber ganz, ganz früh angefangen, im Medizinjournalismus zu arbeiten und habe damals schon mit Palliativpatienten gearbeitet, weil mein Motto, den Menschen eine Stimme zu geben und ihre Geschichten aufzuzeichnen, eigentlich das war, was sich durch mein ganzes Berufsleben gezogen hat. Und als ich selber dann Mutter wurde und ich gleichzeitig eben auf Palliativstationen mit schwerstkranken Menschen beruflich zu tun hatte, habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wie würde ich eigentlich damit umgehen?
Bisher hat Judith Grümmer zusammen mit ihrem Team mehr als 50 Familienhörbücher mit viel Musik und Tönen produziert. Auch der schwer lungenkranke Stefan Lammers hat so ein Hörbuch für seinen 7-jährigen Sohn aufgenommen. Die Aufnahmen für das 10 Stunden lange Hörbuch waren nicht immer einfach, sagt der 54-Jährige.
Ich weiß nicht, an wie vielen Stellen ich auch weinend auf diesem Hörbuch zu hören bin, weil ich das einfach nicht mehr so klar rational erzählen konnte, weil ich einfach so tief in der Emotion drin war, in diesem Gefühl von Verletzlichkeit und Traurigkeit. Und das hat sicherlich was damit zu tun, vor allen Dingen, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, was ist Zukunft für meinen Sohn und ich bin nicht dabei.
Trotzdem, die dreitägigen Aufnahmen empfand Stefan Lammers als sehr befreiend, sagt er. Denn endlich konnte er einmal alle seine Gedanken aussprechen. Das Familienhörbuch habe geholfen, dass Vater und Sohn nun über das Tabuthema Tod sprechen können, sagt Stefan Lammers. Er lobt die professionelle Arbeit von Judith Grümmer und ihrem Team. Das Hörbuchteam arbeitet eng mit der Klinik für Palliativmedizin an der Uniklinik Bonn zusammen. Hier hat Direktor Professor Lukas Radbruch untersucht, welche Wirkung die autobiografische Arbeit auf todkranke Mütter und Väter mit noch kleinen Kindern hat.
Die Patienten berichten immer wieder, wie sinnvoll sie es finden, dass sie eben ihre Geschichte aufheben können für ihre Kinder. Wie wertvoll das für sie ist und wie viel Sinn das ihnen auch in dieser letzten Lebensphase noch geben kann. Für Patienten kann es also einfach nur gut sein, dass sie ihre Erinnerung festhalten können. Es kann aber wirklich etwas sein, was ihnen einen Lebenssinn zurückgeben kann.
Bei der Produktion werde viel mehr gelacht als geweint, sagt Judith Grümmer. Denn in den Hörbüchern der Eltern für ihre Kinder gehe es im Grunde immer nur um ein Thema.
Die Arbeit an den Hörbüchern ist geprägt durch die Liebe. Und das ist, glaube ich, das ganz Besondere, was dann letztendlich von so einem Hörbuch eben für die Zukunft bleibt.
Viele Eltern, die eine unheilbare Krankheit haben, machen sich vor allem um ihre Kinder Sorgen. Da kann es eine große Entlastung sein, wenn sie ihnen ihre Gedanken mit auf den Weg geben können, immer abrufbar in Form von Sprachaufnahmen. Dafür sorgt Medizinjournalistin Judith Grümmer. Sie produziert mit Spendengeldern mehrstündige Familienhörbücher für die Betroffenen. Ihr Motto dabei lautet: Wir schauen nicht auf das abgeerntete Feld des Lebens, sondern auf die vollen Scheunen. Michael Lang berichtet.
Die Idee zu einem Familienhörbuch bekam Judith Grümmer während ihrer Arbeit. Immer wieder interviewte die Medizinjournalistin für das Radio sterbenskranke Patienten. Und sehr oft freuten sich vor allem Eltern, endlich auch über den Tod und seine Folgen sprechen zu dürfen. Denn in ihren Familien wurde dieses Thema oft gemieden, vor allem wenn sie noch kleine Kinder hatten. Judith Grümmer drehte diese Not sozusagen um. Sie wollte aus dem Tabu eine Chance machen. Eine Chance für sterbenskranke Eltern, ihren Kindern etwas mitzugeben für die Zeit nach dem eigenen Ableben in Form eines Hörbuchs.
Es soll Antworten geben auf die Frage: Wer warst du, Mama? Wer warst du, Papa? Sie nochmal vorlesen zu hören, das Lachen, aber auch das Weinen, auch die Wut, auch die Traurigkeit. Aber es soll auch viel Spaß machen, ja? Mein Gott. Wie peinlich, die Jugendsünden, was meine Mutter sich alles in ihrer Jugend geleistet hat. Und diese Musik, boah, die ist ja total cool. Oder genau das Gegenteil, mein Gott, was hat die gehört?
Diese Musik und 50 weitere hat der schwer lungenkranke Stefan Lammers für sein Familienhörbuch ausgesucht. Der 54-Jährige war seit Kindertagen immer wieder schwer krank. Er musste schon als Jugendlicher eine Chemotherapie machen. Und die Ärzte sagten ihm, dass er nie Kinder haben könnte. Vor 7 Jahren bekam er dann doch einen Sohn. Für Stefan Lammers eine große Freude, aber auch eine große Angst, was er seinem Sohn noch mitgeben könnte. Darum hat er für ihn ein 10-stündiges Familienhörbuch aufgenommen. In seinem Vorwort erklärt der Vater seinem Sohn, warum er das gemacht hat.
Corona hat mich jetzt nochmal gehittet. In der Form, dass ich einfach nochmal auf mich zurückgeworfen werde und mit meinen ganzen Vorerkrankungen mir Gedanken mache, wie geht's eigentlich weiter? Die Chance ist hoch, wenn mir Corona-Infektion jetzt passieren sollte, dass ich das nicht überleben würde. Und insofern ist es mir einfach wichtig, jetzt Abschluss zu machen, irgendwo irgendwas zu hinterlassen.
Diese Musik hat Tanja Wolf für ihr Familienhörbuch ausgesucht. Die Mutter einer 11-jährigen Tochter hat einen aggressiven Krebs. Sie weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch mit ihrer 11-jährigen Tochter bleibt. In einem Teil ihres Hörbuchs spricht Tanja Wolf für ihre Tochter zum Beispiel darüber, wie sie immer mit viel Neugier und Mut durchs Leben gegangen ist.
Wenn mir irgendwie irgendwas Sorgen macht, dann denke ich, ja, was kann denn passieren? Und dann male ich mir das auch aus. Was könnte denn passieren? Und was könnte denn dann noch passieren? Und was würde denn dann passieren? Und letztlich, ja gut, aber am Ende, irgendwie ist es doch alles irgendwie okay. Und da habe ich dann schon auch so ein Stück weit, ja, so ein bisschen so ein Gottvertrauen, dass ich denke, es wird schon alles irgendwie seinen Sinn haben und alles wird schon irgendwie gut werden. Und da hoffe ich, dass ich dir das auch ein Stück weit vorleben kann.
Tanja Wolf ist froh, dass sie sich einmal alles von der Seele reden konnte. Sie empfand die Arbeit am Familienhörbuch als befreiend. Das sagen die meisten Eltern, die so ein Hörbuch aufgenommen haben.
Informationen zu dem Projekt finden Sie im Internet unter dem Stichwort Familienhörbuch. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Joan Baez war in Ulm, mein erstes Open-Air-Konzert. Sie stand allein auf der Bühne, eine wunderschöne Frau mit langen dunklen Haaren, buntem Flatterrock und Gitarre. Mit einer Ausstrahlung, die uns, tausende Fans, elektrisierte. Ihre Stimme geht bis heute unter die Haut und ihr Engagement für eine friedliche, gerechtere Gesellschaft hat sie auch nicht aufgegeben. Gestern wurde Joan Baez 80 Jahre alt. Sebastian Hartig mit einer Würdigung.
Sie ist das Gewissen einer Generation. Mit ihrer klaren, reinen Stimme verkörpert Joan Baez die Protestbewegung der 1960er und 70er Jahre wie kaum eine andere Sängerin. How many dead men will it take to build a dike that will... Als Tochter tiefreligiöser Eltern wird ihr der Pazifismus quasi in die Wiege gelegt. Wegen ihres mexikanischstämmigen Vaters leidet Joan Baez als Kind und Jugendliche oft unter rassistischen Anfeindungen, beschäftigt sich früh mit sozialen und politischen Themen. Ihre Musik ist anfangs jedoch noch unpolitisch. Bei ihrem ersten großen Auftritt 1959 auf dem Newport Folk Festival begeistert sie als 18-Jährige das Publikum mit etwas anderem, ihrer einzigartigen Stimme. Kurz darauf trifft sie in New York einen jungen, damals noch weitgehend unbekannten Musiker und Songschreiber, der ihr Leben für immer verändern sollte. Bob Dylan.
Man hatte mir von diesem unglaublichen Typen erzählt, der diese unglaublichen Lieder schrieb. Er war viel ungepflegter, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Aber was man über seine Songs gesagt hat, das stimmte. Ich vergötterte seine Musik und ich vergötterte ihn.
Die beiden werden ein Liebespaar. Bob Dylans Lieder sind für Joan Baez das fehlende Verbindungsstück zwischen ihren politischen Überzeugungen und ihrer Musik. Doch die Liaison hält nicht lange. Bob Dylan wird im Sturm zum Weltstar, Joan Baez zum Groupie. Sie verarbeitet ihre Trauer darüber Jahre später in dem Hit Diamonds and Rust. Yes, I love you dearly, and if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. Joan Baez aber hat ihre Berufung gefunden. Sie wird zur Ikone der Bürgerrechts- und Friedensbewegung. Als der afroamerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King 1963 in Washington die historischen Worte »I have a dream« spricht, ist Joan Baez an seiner Seite. Und natürlich singt sie auch in Woodstock. I dreamed I saw Joe Hill last night. Nach dem Ende des Vietnamkrieges wird es ruhiger um sie. Ende der 80er reist sie nach Osteuropa, unterstützt dort den Fall des Eisernen Vorhangs. Mit zunehmendem Alter verleiht sie ihrer Kreativität und ihren Überzeugungen immer mehr durch Malerei Ausdruck als durch Musik. 2018 geht sie schließlich auf Abschiedstournee, ihre Stimme von den Jahrzehnten gezeichnet. You must leave now, take what you need, you think we'll last. Zum Ende ihrer Karriere wird Joan Baez in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen, als Vertreterin einer anderen Generation, aber auch als Botschafterin, deren Message und deren Musik bis heute nachwirken. And it's all over
now, baby blue. Sie sind schon immer eine Minderheit gewesen, die Christinnen und Christen in Marokko, deren Wurzeln bis in die Antike zurückreichen. Heute machen sie nur noch ein Tausendstel der marokkanischen Bevölkerung aus. Ihre Kirchen waren über Jahrzehnte hinweg eher spärlich gefüllt, vor allem mit älteren Leuten aus Europa. Doch in den letzten Jahren haben sie Zuwachs bekommen. Dank christlicher Migrantinnen und Migranten aus Afrika sind die Kirchenbänke sonntags wieder proppenvoll. Dunja Sadaki hat sich das angesehen.
Sonntags in Saint-Pierre, der weißen Kathedrale von Rabat. Die Gesänge des Chores hallen auch noch in die Straßen vor dem Gottesdienst aus den offenen großen Holztüren heraus. Die Messe ist gut besucht. Trotz Corona sind viele gekommen und füllen die Kirchenbänke. Die deutliche Mehrheit von ihnen, Christen aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara. Sie haben den Gottesdienst im Land verändert, sagt Kardinal Cristobal Lopez aus Rabat. Die Orte, an denen es keine Christen mehr gab, sind wiederbelebt. Dort, wo es rund 20 Gläubige gab, die an der Messe teilgenommen haben, gibt es heute über 120. Die Dynamik hat sich dadurch geändert. Die Lieder, die Freude, der Enthusiasmus, das alles hat sich verbessert, weil die jungen Leute neues Leben gebracht haben. Zu den neu hinzugekommenen Christen gehört auch Frank Nama aus Kamerun. Er betreibt ein Radio der Fondation Orient Occident, eine Organisation, die sich um afrikanische Migranten kümmert. Kirche ist ein Zufluchtsort für Migranten aus Subsahara-Afrika und andere Ausländer. Sie ist der erste Punkt, um sich zu erholen, des Bekannten, dem man vertrauen kann. Die Ankunft in Marokko ist erst einmal ein Kulturschock. Das ist wie ein Reflex, unbewusst oder bewusst. Alle Christen finden sich erst einmal in der Kirche wieder. In den Stadtvierteln haben sogenannte Hauskirchen ihren Platz gefunden. Afrikanische Migranten, die privat Messen und Gebete zu Hause abhalten. Auch wenn anfangs ungewöhnlich für die muslimischen Nachbarn, würden sie toleriert, sagt Frank Nama. Die christliche Migration aus Afrika verändert Marokkos Gesellschaft, sagt der Politikwissenschaftler Mehdi Aliwa. Ohne Probleme ist das Zusammenleben trotzdem nicht. Ein heikles Thema. In den Reihen der Kirchenbänke sitzen auch wenige Marokkaner. Konvertieren ist im Königreich für sie aber verboten. Politikwissenschaftler Mehdi Aliwa glaubt, dass die neue christliche Migration zwangsläufig auch Marokkos Politik verändern wird. Die Kinder dieser Migranten werden neue Fragen stellen, denn sie werden nicht nur Mitbürger, sondern auch Landsleute sein. Und das stellt die Frage, kann man Marokkaner und Christ sein? Und das wird in Zukunft für viele Debatten sorgen, die wir heute noch nicht führen. Darauf hoffen auch marokkanische Christen. In den vergangenen Jahren haben sie sich mehr und mehr geoutet, sprechen in Radio und Fernsehen. Vorher war das schwer möglich gewesen. Die christliche Migration aus Afrika könnte so auch ihnen helfen, ihren neuen Glauben freier zu leben.
Lange Zeit waren sie sich nicht grün, die evangelischen und katholischen Gläubigen. Kein Wunder, schließlich war die Kirchenspaltung mit Gewalt verbunden gewesen und hatte zum Dreißigjährigen Krieg geführt. Ein Streitpunkt waren damals die Kirchengebäude. Dort, wo die Protestantinnen und Protestanten in der Übermacht waren, verjagten sie die katholischen Leute und übernahmen die Kirchen. Doch später hieß es von Herrscherseite, ihr müsst euch arrangieren. Also funktionierte man die Kirchen zu Doppelkirchen, sogenannten Simultankirchen, um, die dann beide Konfessionen nutzten. Heute gibt es in Deutschland noch 64 solcher Kirchen. Über sie habe ich mit dem Akademiedirektor der Pfälzischen Landeskirche Dr. Christoph Picker gesprochen. Herr Picker, das war ja eine unfreiwillige räumliche Nähe damals. Wie kamen die beiden Konfessionen denn miteinander klar?
Also erstmal ist wichtig, glaube ich, zu sagen, dass unmittelbar nach der Reformation Simultankirchen eine Ausnahme war. Die meisten der Simultankirchen sind viel, viel später historisch entstanden.
Und was war da der Anlass?
Die meisten in unserer Region, also in der Pfalz, in Rheinhessen, zum Teil auch in Baden-Württemberg, sind am Ende des 17. Jahrhunderts oder am Anfang des 18. Jahrhunderts entstanden.
Warum? Was war da der Grund dafür?
Das hat mit der großen europäischen Politik zu tun. Ludwig XIV., ein Katholik, hat Ende des 17. Jahrhunderts versucht, für sein Reich eine natürliche Grenze herzustellen, die Rheingrenze, und hat dann ganz gezielt Katholiken fördern wollen und dekretiert, dass in evangelischen Gemeinden, in denen es nur eine evangelische Kirche gab, den Katholiken erlaubt werden muss, dort auch Gottesdienst zu feiern. Gleichzeitig war der Herrscher der Kurpfalz, der Kurfürst, ein Katholik. Und auch von dieser Seite gab es dann das Interesse, die Katholiken politisch zu fördern.
Wenn man sich das jetzt mal praktisch vorstellt, dann haben ja Katholikinnen und Katholiken unter Lutherbildern und Protestantinnen und Protestanten neben Marienstatuen gebetet. War das auch ein Problem?
Ja, natürlich. Da gab es immer wieder Streit drum, dass die Katholiken, wenn sie ihre Messe da gefeiert haben, dann die Reformatorenbilder umgedreht haben und die Protestanten sich natürlich an der Marienstatue gestört haben oder am Beichtstuhl, der dann aufgebaut wurde. Allerdings ist es so gewesen, dass schon von Anfang an meist Regelungen gefunden wurde, in denen dann eben die Protestanten einen Teil der Kirche und die Katholiken einen anderen Teil genutzt haben. Also meistens die Katholiken den Chor, also den heiligeren Raum, und die Protestanten, die in der Mehrheit waren, das Langhaus, den größeren Raum.
Sodass sie sich nicht allzu sehr in die Quere kamen.
Ja, so ist es.
Auch wenn das Ganze ja nicht aus ökumenischen Motiven heraus entstanden ist, trotzdem bringen ja Doppelkirchen oder brachten Doppelkirchen die Konfessionen einander näher. Ich meine, die mussten sich ja absprechen in irgendeiner Weise, was die Zeiten betraf. Sie sind sich mutmaßlich auch mal begegnet. War und ist das nicht auch eine ökumenische Chance?
Zunächst mal, glaube ich, historisch muss man sagen, dass es vor allem viel Streit mit sich gebracht hat. Und vor allem die Protestanten hatten natürlich den Eindruck, dass ihnen da jetzt die Katholiken ins Haus gesetzt werden. Allerdings glaube ich schon, dass tatsächlich die alltäglichen Begegnungen eine wichtige Rolle gespielt. Protestanten haben die Katholiken dann als Verhandlungspartner erlebt, weil man sich einigen musste, eben im Alltag. Und man hat so einen pragmatischen Umgang miteinander gefunden, mit viel Streit. Aber natürlich hatte man auch dauernd miteinander zu tun. Und das könnte schon etwas sein, was auf lange Sicht auch in unserer Region, sagen wir mal so, die konfessionellen Haltungen mitgeprägt hat. Ich glaube bis heute, dass Katholiken und Protestanten in der Pfalz ja sehr pragmatisch und ideologiearm miteinander umgehen.
Angesichts rückläufiger Mitgliederzahlen werden ja immer mehr Kirchengebäude überflüssig. Gleichzeitig gibt es immer mehr andersgläubige Menschen in Deutschland. Wäre es da nicht sinnvoll, den Gedanken der Doppelkirche noch weiter zu spinnen und die Kirchen auch für andere Religionsgemeinschaften zu öffnen?
In der Tat denke ich, dass uns so etwas wie ökumenische Gastfreundschaft auch in unseren Kirchengebäuden oder auch interreligiöse Gastfreundschaft in unseren Kirchengebäuden sehr, sehr gut täte und dass das dem Zusammenleben in einer religiös vielfältigeren Gesellschaft gut täte.
Zwei Konfessionen, ein Gebäude. Mancherorts wurden in den letzten Jahrzehnten Gemeindezentren gebaut, die die katholische und die evangelische Kirche unter ein Dach brachten. Doch obwohl sich das Modell in der Fläche bislang nicht durchsetzen konnte, hat man damit im pfälzischen Frankenthal gute Erfahrungen gemacht. Vanessa Siemers war für uns dort.
Direkt, wenn man die Simultankirche in Frankenthal betritt, steht man in einer offenen, recht schlicht gehaltenen, aber modernen Kirche. Der Altar steht auf einem leicht erhöhten Podest. Rechts davon, direkt neben den Sitzbänken, steht die Orgel. In einer hinteren Ecke der Kirche ist ein Bildnis der Madonna zu sehen. Bei der Gestaltung des Innenraums wurde versucht, beiden Konfessionen gerecht zu werden. Und auch bei Fragen wie, wer darf die Kirche wann nutzen, haben sich die beiden Gemeinden gut miteinander abgestimmt, wie der evangelische Pfarrer Carsten Schulze sagt.
Wir haben im Prinzip einen Belegungsplan für die Kirche, der wird von der katholischen Gemeinde verwaltet. Und da ist es so, dass wir sonntags morgens um 9.30 Uhr den evangelischen Gottesdienst haben und um 11 Uhr dann den katholischen Gottesdienst, also die katholische Messe.
Während die Gottesdienste meistens getrennt abgehalten werden, unternehmen die beiden Konfessionen bei ihrer Gemeindearbeit aber auch viel zusammen, wie Annette Carbano, die katholische Gemeindereferentin, sagt.
Was gemeinsam geht, ist zusammen, ja. Das geht montags los mit der Gymnastikgruppe. Wir haben die Seniorengemeinschaft, die seit über 40 Jahren ökumenisch läuft. Wir haben Chöre. Unser Programm ist da doch recht groß, weil wir einfach vieles gemeinsam machen.
Sie sieht in der engen Zusammenarbeit der beiden Gemeinden eine Chance und auch eine Möglichkeit, Grenzen zu überwinden.
Wir bereichern uns im Prinzip gegenseitig daran, in dem Moment, wo wir gemeinsam den Raum nutzen. Und ich denke, das ist auch das Besondere von diesem Zentrum und auch der Kirche, dass wir sie einfach gemeinsam nutzen. Es ist eine Bereicherung für beide Seiten.
Auch Anton May, der Mitglied der katholischen Gemeinde ist, ist begeistert von dem Gemeinschaftsgedanken.
Mir gefällt das sehr gut, zum Beispiel die Freundschaften, die entstanden sind und dass man voneinander lernt.
Bei all den Vorteilen gibt es aber auch einige wenige Nachteile, die die gemeinsame Nutzung der Kirche mit sich bringt, wie Pfarrer Carsten Schulze zugibt.
Wenn ich zum Beispiel einen Gottesdienst habe, der einen höheren materiellen Aufwand hat, dass ich die Sachen nicht vorher stellen kann unbedingt. Das muss dann immer mit Absprachen geschehen. Man muss im Prinzip alles, was man organisiert, irgendwie so organisieren, dass es schnell auf- und abbaubar ist. Und das ist manchmal eine echte Herausforderung.
Und auch Barbara Salzwedel, Gemeindemitglied der evangelischen Kirche, bestätigt, dass es zwar ab und an kleine Reibereien gibt, das Klima in der Gemeinde ansonsten aber super ist.
Das Miteinander und die Rücksichtnahme auf jede andere Konfession. Ich wusste nicht, als wir vor 20 Jahren hergezogen sind, wer hier evangelisch oder katholisch ist. Das spielt eigentlich keine große Rolle. Und wie auch schon Herr May sagt, das sind Freundschaften entstanden, die vielleicht sonst nicht entstanden wären. Und das finde ich ganz toll.
Ein wütender Mob, der gewaltsam das US-Parlament stürmt. Abgeordnete, die mit Gasmasken flüchten. Trump-Anhänger, die auf Fernsehkameras eindreschen. Der Hass und die Lügen, mit denen der Präsident seine Fans 4 Jahre lang aufstachelte, haben sich diese Woche entladen und die Demokratien weltweit erschüttert. Auch in Deutschland ist die Frage, welche Konsequenzen man daraus ziehen sollte. Martin Ganselmeier kommentiert.
Mit diesem Amerika wollen wir nichts mehr zu tun haben, dachten viele angesichts der schrecklichen Bilder aus Washington. Doch die klare Distanzierung von Trump darf jetzt nicht zu einer Abkehr Deutschlands von Amerika führen. Im Gegenteil, Deutschland und Europa müssen in den kommenden Jahren alles tun, um die transatlantischen Beziehungen wieder zu vertiefen. Amerika war für die junge deutsche Demokratie jahrzehntelang wie ein großer Bruder, auf den man sich verlassen konnte. Jetzt erlebt der große Bruder die größte politische Krise seit Jahrzehnten. Nicht Abkehr ist nun angesagt, sondern Unterstützung und Austausch. Zum Beispiel durch intensivere Handelsbeziehungen und eine gerechtere Lastenverteilung in der NATO. Und noch eine Lehre aus den Ereignissen in Washington. Rechtspopulistische Parteien und Bewegungen, die es auch in Deutschland gibt, dürfen nicht verharmlost werden. Autokraten und andere Feinde der offenen Demokratie dürfen nicht durch Zusammenarbeit mit ihnen hoffähig gemacht werden. Eine klare politische Abgrenzung ist nötig. Trump ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Rechtspopulisten geistige Brandstifter sind. Das darf aber nicht dazu führen, und dies ist die dritte Lehre aus den USA, dass sich die Politik nicht mehr um die Anhänger rechtspopulistischer Parteien schert. Hillary Clintons böses Wort vom Haufen verachtenswerter entspricht genau jener überheblichen Geisteshaltung, die auch unter deutschen Eliten zu finden ist. Auch die Politik in Deutschland muss sich viel mehr als bisher um jene Menschen kümmern, die sich als Verlierer der Globalisierung empfinden. Ihnen wieder bessere berufliche Perspektiven zu bieten und mehr Wertschätzung entgegenzubringen, das muss auch in Deutschland eines der wichtigsten Ziele aller demokratischen Parteien sein.
Anmerkungen von Martin Ganselmeier waren das zum Sturm der Trump-Anhänger aufs Kapitol. Ärztinnen und Pfleger, Solo-Selbstständige und Geschäftsleute, Gastronomen und Künstlerinnen. Für viele geht es in dieser Pandemie ums Eingemachte. Auch Leute, die weniger belastet sind, haben zum Teil Mühe, ihre Stimmung im Lot zu halten. Dafür hat mein Kollege Ulrich Pick das passende Buch gefunden, geschrieben von einer Psychotherapeutin und einem ehemaligen Rettungssanitäter. Es heißt »Pandemie und Psyche«. Nun gibt's ja schon jede Menge Ratgeber zur Stärkung der Psyche. Was ist denn das Besondere an diesem Buch?
Also meiner Ansicht nach ist es kein klassischer Ratgeber und das zeichnet es aus. Also es ist nicht so, dass einem dann 3 Leitsätze an die Hand gegeben werden und wenn man die erfüllt, dann ist man sofort im grünen Bereich. Sondern es ist ein Buch, das den Horizont erweitern will, in einer Zeit, in der ja vieles enger zu werden scheint. Die Therapeuten kommen von der Logotherapie, Viktor Frankls, das ist ja auch ein Überlebender der NS-KZs. Und der Blickpunkt heißt, wie schafft man eigentlich Sinnorientierung? Und wichtig ist also, wenn man das mal so im Ganzen sieht, wie schafft man es, wenn man in Enge kommt, Abstand zu gewinnen, um möglichst viele Aspekte der eigenen Situation zu erkennen?
Abstand ist ja fast zu einem Reizwort geworden. Mit Abstand ist in dem Fall vermutlich nicht der zu anderen Menschen gemeint, sondern der Abstand zur aktuellen Situation, oder? Wie ist das zu verstehen?
Zur eigenen Situation vor allen Dingen. Denn es ist ja häufig das Problem, dass man sich mit der schwierigen eigenen Situation, mit seinen Problemen identifiziert. Man sieht nur noch das Problem und sieht gar nicht, dass es noch viel, viel mehr gibt, dass dieses Problem natürlich ein Teil der eigenen Situation ist. Aber man fixiert sich wahnsinnig drauf. Das ist die eine Seite, dass man also neue Perspektiven zu gewinnen versucht. Und das andere ist der Hinweis, dass man im Prinzip ungeheuer viel Einfluss hat, jedenfalls mehr Einfluss auf die Situation, als man denkt. Denn man muss ja sozusagen die Situation bewerten. Und da weisen die Autoren darauf hin, dass ganz, ganz wichtig es ist, selbstbestimmtes Handeln anzustreben. Ja, sie nennen das vor allen Dingen Meinungsplastizität.
Das klingt ja leicht gesagt, aber ist schwer umgesetzt. Wie mache ich das denn, mich selbstbestimmt zu fühlen, wenn ich so wenig unternehmen darf wie zurzeit? Gibt das Buch da konkrete Tipps?
Ja, im Grunde genommen zielen sie auf eine Situation hin, nämlich die Tatsache, dass wir vergessen, wenn wir in Problemen sind und wenn wir in Bedrängnis sind, dass es vor allen Dingen auf die eigene Bewertung ankommt. Vielfach ist es ja so, dass die Probleme ja so konkret sind, dass man sie nicht beeinflussen kann. Aber das Buch lenkt den Blick darauf, wie beurteile ich das? Denn vielfach ist ja die innere Haltung davon geprägt, wie ich eine Situation beurteile, dass ich mich sehr, sehr schnell als Opfer fühle. Viktor Frankl hat mal gesagt, wer sein Schicksal für besiegelt hält, ist außerstande, es zu besiegen. Es kommt darauf an, dass man sieht, dass man selber mit seiner Bewertung zur Situation ganz Entscheidendes hinzufügt.
Also ich mache es nochmal ganz konkret. Stellen wir uns vor, ich bin gerade trübsinnig, weil ich meine Freundinnen und Freunde kaum sehen kann, weil all die positiven und schönen Dinge, auf die ich mich normalerweise im Alltag freue, die mich motivieren, nicht stattfinden. Was kann ich denn konkret tun aus Sicht der Autorin und des Autors?
Das Wichtigste ist, Abstand zu schaffen zur eigenen Situation, einen neuen Blickwinkel zu bekommen. Das heißt, an der Situation kann man nichts ändern. Man sitzt in der Patsche, man fühlt sich mies und dennoch darf man nicht vergessen, es gibt Kinder in der eigenen Familie, die lachen und einem die Hände zustrecken. Man hat einen Ehepartner, mit dem man diese Situation teilen kann. Man hat Nachbarn, die man fragen kann um Hilfe. Man hat auch Freunde, die einem unter die Arme greifen können. Das alles gerät leicht in Vergessenheit. Und darum geht es in vielen, vielen Situationen, die gerade in dieser engen Pandemiesituation immer wieder auftauchen, Abstand zu gewinnen und die Alternativen, die ich habe, in den Blick zu bekommen.
Pandemie und Psyche, Wege zur Stärkung der seelischen Immunität, heißt das Buch von Elisabeth Lukas und Reinhard Wurzel. Es ist im Verlag Neue Stadt erschienen und kostet 18,50 Euro. Islamberater sind gefragt. Politikerinnen und Veranstalter brauchen ihre Einschätzungen Kommunen und auch Kirchen. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat sich dafür vor Jahren schon Hussein Hamdan in ihre Akademie geholt. Er ist nicht nur Islamwissenschaftler, sondern auch Muslim. Und zwar der bundesweit einzige muslimische Islamberater in einer kirchlichen Akademie. Oft wird er als Brückenbauer, Aufklärer oder Islamversteher bezeichnet. Aber von solchen Titeln hält er nichts.
Ich glaube, ich bin ein sehr authentischer Typ. Vor allem macht es mir auch Spaß, so aufzutreten, wie ich bin. Manchmal schockiert das Leute auf dem Podium, aber ich mag keine Kuscheldialoge.
Hussein Hamdan kann ganz schön hartnäckig sein. Kollegen sagen über ihn, dass er auf produktive Weise nerven kann. Das mache er aber herzlich, freundlich, mit guter Laune. Er streite aber eben auch gern. Sich am brisanten Thema Islam und Muslime in Deutschland abzuarbeiten und immer wieder auf den eigenen Glauben als Muslim angesprochen zu werden, sagt er, sei auf Dauer ganz schön anstrengend.
Also es gibt natürlich immer wieder Momente, wo ich sage, ach, hätte ich doch irgendwas irgendwie mit Fußball gemacht oder so. Also mit 42 bald könnte ich jetzt noch Trainer werden. Ich glaube, da geht es vielen Menschen in anderen Bereichen genauso. Das gehört einfach auch zum Alltag dazu.
Also, dass es auch mal anstrengend wird, immer und immer wieder in der Schusslinie zu stehen. Denn das Thema Islam ist nach wie vor emotionsgeladen. Seit 8,5 Jahren arbeitet er für die Katholische Akademie in Stuttgart-Hohenheim. Mittlerweile leitet er den Fachbereich Muslime in Deutschland, Gesellschaft gemeinsam gestalten. Er organisiert Tagungen, hält Vorträge, gibt Fortbildungen und bietet seit über 5 Jahren mit seinem Team Islamberatung an. Seine Augen leuchten, wenn er davon erzählt.
Als wir 2015 gestartet sind, haben wir geglaubt, in den ersten 2 Jahren, so 15 bis 20 Beratungen sind realistisch und das wäre ein Riesenerfolg. Jetzt sind wir bei fast 180 Beratungen.
Sein Gegenüber, städtische Integrationsbeauftragte, Gemeinderäte, Mitarbeiter in Ministerien oder auch in der Kirche. Sie kommen mit konkreten Fragen auf ihn und sein Team zu. Zum Beispiel, ob es sinnvoll wäre, auf dem städtischen Friedhof auch ein islamisches Grabfeld einzurichten, sodass Muslime in Richtung Mekka bestattet werden können. Oder noch häufiger, die Bitte zu erklären, wie welche Moscheegemeinde im Ort tickt. Städtische Mitarbeiter seien da oft sehr verunsichert, beobachtet Hamdan.
Also oft ist es so, dass man uns sagt, wie können wir die einordnen? Also was ist der Unterschied zwischen DITIB und Meligürisch und dem Verband Islamischer Kulturzentren zum Beispiel? Dann haben wir hier irgendwie eine arabische Moschee. Wir bestärken die Kommunen darin, einfach selbst zu schauen, wie agieren diese Leute bei uns vor Ort.
Dass er unter seinen katholischen Kolleginnen und Kollegen in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart als Muslim ein Sonderling ist, mag er. Er kokettiert gern damit.
Ich bin mal gefragt worden, wie kann das denn sein, dass Sie hier als Muslim für diese missionarische katholische Kirche arbeiten? Und ich habe zu ihm gesagt, naja, bisher hat niemand wirklich aktiv diesen Versuch unternommen. Von daher geht es mir ganz gut. Also ich kann mich nicht beschweren.
Mit 7 kam Hussein Hamdan mit seinen Eltern aus dem Libanon nach Rheinland-Pfalz. Fürs Studium hat es ihn dann nach Tübingen gezogen. Dort ist sein Zuhause, sagt er. Für seinen 2-jährigen Sohn hofft er, dass es ihm in der Gesellschaft leichter gemacht wird, um auf Augenhöhe anerkannt zu werden. Denn er bekomme immer noch viele Vorurteile und manchmal auch Rassismus zu spüren.
Als muslimischer Bürger und als Islamberater der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Magdalena Knöller hat Hussein Hamdan vorgestellt. Soweit für heute SWR1 Sonntagmorgen mit Nela Fichtner. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Wenn Sie können, genießen Sie ihn.